Kannst du mir mal gerade deine Kontaktdaten geben? Einen Moment. Ich gebe dir mal gerade meine Visitenkarte. Ich weiß nicht, wie viele Visitenkarten ihr schon in eurem Leben bekommen habt. Ich habe meine mal mitgebracht, so einen Stapel. Da sind sicherlich nicht alle. Weiß nicht, wo noch überall welche rumfliegen. Einige sicher schon entsorgt. Aber ich habe mir so die Frage gestellt, was ist eigentlich die Visitenkarte von uns Christen? Was sollte unser Markenzeichen sein, unser Aushängeschild? Was denkt ihr? So mit einem Wort. Was sollte unsere Visitenkarte sein? Liebe? Jesus? Noch was? Glaube, Güte, viele gute Dinge. Die heute richtige Antwort war leider nicht dabei. Aber es soll heute passend zum Erntedank um das Thema Dankbarkeit gehen. Dankbarkeit, die Visitenkarte des Christen. Die anderen Antworten waren auch richtig. Also keine Sorge. Und das Thema Dank, also wenn man mal in der Bibel schaut, ich habe es jetzt nicht gemacht, aber da wird man sicherlich einige hundert Stellen finden und das wäre ein bisschen lange für heute Morgen. Ich habe mich beschränkt auf den Epheserbrief, das passt, denke ich, gut zur Epheserreihe und soll wirklich um Dank im Epheserbrief gehen und siehe da, es gibt drei Stellen, dementsprechend auch drei Punkte heute, eine Drei-Punkte-Predigt. Also Dankbarkeit, die Visitenkarte des Christen. Und wir können heute über drei folgende Punkte nachdenken. Erstens, Dankbarkeit als Ausdruck der Verbundenheit. Zweitens, Dankbarkeit als Zeichen der Identität. Und drittens, Dankbarkeit als Weg zur Geisterfüllung. Also nur an der Stelle, das ist keine Geisterfüllung. Also da wird nicht irgendwas mit dem Also eine Geisterfüllung, okay? Nur, dass wir dann gleich wissen, worum wir reden. Zum ersten Punkt, Dankbarkeit als Ausdruck der Verbundenheit. Und dazu lese ich uns aus Epheser Kapitel 1, die Verse 15 und 16. Da heißt es, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke eurer in meinen Gebeten. Soweit. Es geht dann noch weiter, das Gebet. Paulus knüpft mit dem ersten Wort, mit dem Daher, an den vorherigen Abschnitt an. In den ersten 14 Versen des ersten Kapitels hat er einen Lobpsalm auf Gottes Handeln gesungen. Er war richtig begeistert von dem, was Jesus getan hatte im Leben, was Gott in das Leben der Epheser hineingelegt hat. Er war begeistert, er hat geschwärmt davon. Er war begeistert von dem, was wir als Gläubige, als Nachfolger Jesu alles in Jesus haben, was wir in Jesus sind. Und diese wunderbaren Tatsachen, die motivierten ihn zum Gebet. Sie trieben ihn ins Gebet. Er konnte gar nicht anders. Er musste dafür danken. Und das wurde noch dadurch verstärkt, dass er von den Ephesern gehört hatte, und zwar zwei Dinge. Erstens, er hatte von dem Glauben an den Herrn Jesus oder besser, genauer im Herrn Jesus gehört. Und er hatte zweitens von der Liebe zu allen Heiligen gehört. Das, was Paulus an wunderbaren Dingen in den ersten Versen aufgezählt hat, das wäre total wertlos gewesen. Wertlos, wenn es nicht sichtbar geworden wäre im Leben der Epheser. Aber Paulus hatte von ihnen gehört und er war dankbar dafür. Genauso ist es auch bei uns. Wird es sichtbar, dass Jesus in dir lebt? Wird es sichtbar, dass Jesus in mir lebt? Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Wir wissen viel von der Bibel, wir wissen viel über Jesus, aber wie setzen wir das im Alltag um? Da tue ich mich auch oftmals schwer, von dem, was ich weiß, umzusetzen im Alltag. Wie leben wir das? Paulus hatte geistliche Lebenszeichen bei den Ephesern gesehen. Er hatte von ihrem Leben gehört und das motivierte ihn zum Gebet. Er gab ihnen Anlass zum Dank. Das war übrigens ein wichtiges Lebens- und Glaubensprinzip von Paulus. Er hat erstens Informationen eingeholt. Er war informiert über das Leben seiner Glaubensgeschwister in den ganz verschiedenen Gemeinden. Er wusste von ihren Problemen, Nöten und auch von den Freuden. Und wir sehen das in 7 Briefen. Im Römerbrief, im 1. Korintherbrief, hier bei uns im Epheserbrief, im Philippa, im Kolosserbrief und in den beiden Thessalonicher Briefen. Also immer wieder, das war ein Lebens- und Glaubensprinzip. Informationen einholen und danken, beten für die Geschwister. Paulus war ein beständiger Beter. Deshalb höre ich auch nicht auf, sagt er. Und Paulus machte keine Einschränkungen. Er dankte nicht nur für den Bruder Timotheus oder die Schwester Phoebe. Nein, für euch zu danken. Alle. Er hatte alle im Blick. Die Liebe zu allen Heiligen, nicht nur zu den Sympathischen, die motivierte Paulus zum Gebet. Und Paulus war durch das Gebet mit den Glaubensgeschwistern verbunden. Und durch den Dank für die Glaubensgeschwister, da bekam diese Verbundenheit, diese Beziehung eine besondere Tiefe und Stärke. Was können wir für uns mitnehmen von diesem ersten Punkt? Erstens, Anlässe zum Danken suchen und finden. Paulus erkundigte sich über das Ergehen der Epheser. Er fragte nach. Und das trotz großer Entfernung. Da gab es kein WhatsApp, da gab es keine SMS, kein Handy. Da war die Kommunikation wirklich schwierig. Man brauchte Boten, die möglichst schnell durch das Römische Reich reisten. Wie leicht haben wir es da heutzutage? Es ist entscheidend, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen. Es ist entscheidend, dass wir mit offenen Augen auch das Glaubensleben unserer Geschwister sehen. Dass wir das Gute darin entdecken, dass wir Gottes Geist am Wirken sehen und dass wir darüber zum Loben und zum Danken kommen. Zweitens, dass wir denn wirklich auch danken für die Geschwister. Wir können wirklich dankbar sein, denn wir sind nicht allein unterwegs. Auf dem Weg zum Himmel, auf dem Weg zu unserem Herrn. Unser Herr hat uns wunderbare Geschwister an die Seite gestellt und dafür können wir von Herzen danken. Nicht nur für die, die uns sympathisch sind, sondern für alle, die hier sitzen. Für alle, die mit uns gemeinsam unterwegs sind. Wo Gott wunderbar viel ins Leben hineingelegt hat. Wo er gewirkt hat, wo er groß geworden ist. Wo er der Herr geworden ist. Paulus machte keine Ausnahme. Er dankte für alles. Und drittens, Dank führt auch zur Fürbitte. Bei Paulus war das immer eine Einheit. Paulus blieb nicht beim Danken stehen. Er betete auch weiter für die Epheser. Ihm war das geistliche Wachstum, das weitere Ergehen der Epheser sehr wichtig. Ist das auch unser Wunsch? Für uns und für unsere Glaubensgeschwister, dass Jesus in unserem Leben immer größer wird, dass wir dieses gemeinsam erleben dürfen, gemeinsam weitertragen dürfen, weitererzählen dürfen an andere? Dass wir Jesus mehr erkennen, im Glauben wachsen, dass wir reifer werden. Durch den Glauben sind wir miteinander verbunden. Ich habe hier ein Seil. Das hatten wir immer in unserer Buggelkraxe, also im Tragerucksack dabei. Und das jüngste unserer Kinder, das wurde immer an die Leine genommen, gerade an gefährlichen Stellen, wenn wir gewandert sind. Also gerade wenn es mal irgendwie einen steilen Abhang runterging oder so. Und da musste zuletzt der Simeon dran glauben. Also der Simeon und ich, wir waren miteinander verbunden. Und Genauso ist es auch bei uns. Wir sind wie durch dieses, so ein unsichtbares Seil miteinander verbunden. Durch den Glauben an Jesus sind wir miteinander verbunden. Hier in der Gemeinde in Graz und weltweit. Ja, und das Endergebnis werden wir einmal bei Jesus sehen, wenn wir vor seinem Thron stehen. Danken wir doch immer wieder für unsere Glaubensgeschwister, für die Verbundenheit durch Jesus. Dankbarkeit als Ausdruck der Verbundenheit. Zweitens, Dankbarkeit als Zeichen der Identität. Und ich lese uns aus Epheser 5, die Verse 3 und 4. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen. Stattdessen aber Danksagung. Paulus hatte dieses große Anliegen, dass die Nachfolger Jesu immer reifer werden im Glauben. Dass sie Jesus immer mehr erkennen. Und darum forderte er sie in Kapitel 5, Vers 1 auch auf, als geliebte Kinder Gottes Nachahmer zu werden. Und in unseren Versen zeigt er dann, was sich für die Heiligen, also für die Nachfolger Jesu, geziemt und was sich nicht geziemt. Ja, was ist denn das? Das ist schon wieder so ein altes Wort. Geziemen. Was meint das? Paulus stellte die Frage, was entspricht einem Nachfolger Jesu? Was ist angemessen für ihn? Oder mit anderen Worten, was zeichnet einen Nachfolger aus? Was ist seine Identität? Was geziemt sich, was nicht? Wir hatten auf der Bibelschule auch Etikettenunterricht, also so eine Art Kniggeunterricht. Und da hat man gelernt, was sich ziemt und was sich nicht ziemt. Also was gehört sich nicht. Gehört sich zum Beispiel, wenn man eingeladen ist, dass man als Gast dem Gastgeber ein kleines Dankeschön mitbringt. Aber besonders war dann, dass wir einmal im Jahr so einen Bankettabend hatten. Da konnte man in festlicher Kleidung dann zeigen, was man so alles gelernt hatte. Und unsere Etikettenlehrerin, also auch Internatsleiterin, die war sehr streng mit uns. Also man durfte man nicht so die Füße hintereinander schlagen, so dass wir so gerade aufrecht sitzen, aufstehen, wenn eine Dame an den Tisch kommt und alles sowas. Aber sie war dann auch ganz liebevoll und hat ganz liebevoll auf die Fehler hingewiesen. Ja, bei uns ist es genauso. Das richtige Verhalten, der richtige Umgang miteinander, der ist wichtig. Wir sind Aushängeschilder unseres Königs. Wir sind Königskinder. Wie benehmen wir uns? Paulus wusste, dass dieses Leben als Königskind, als Nachfolger Jesu nicht einfach ist. Da gibt es Hindernisse. Und von einigen Hindernissen hat er hier in unserem Text auch berichtet. Er zählt einige Dinge auf. Zuerst Unzucht. Also es ist so, wir werden in der Predigtreihe noch an die Stelle kommen. Deshalb werde ich die Begriffe nur ganz kurz erklären. Unzucht meint jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Und wenn ich von Ehe spreche, dann meine ich natürlich die Verbindung zwischen Mann und Frau. Das ist in Gottes Augen die einzig legitime Form, auch wenn uns heute oftmals was anderes versucht wird einzureden. Also Unzucht. Unreinheit ist eher ein allgemeiner Begriff und der meint jegliche sexuelle Sünden, die nicht mit dem Begriff Unzucht erfasst sind. Als drittes Habsucht. Das meint die Gier, das Verlangen, mehr von dem zu haben, was man schon hat oder eben auch noch das zu haben, was man noch nicht hat. Also ein Verfallensein an materielle Güter. Das Denken geht da irgendwie völlig drin auf, in dem, wie man immer mehr haben kann. All diese Dinge sollten unter uns Gläubigen noch nicht einmal genannt werden. Manchmal wird in Gemeinden recht locker über diese Dinge geredet. Aber sie sollten so weit weg von uns sein, dass sie noch nicht mal Gesprächsthema sind. Denn es besteht die Gefahr, dass verharmlost wird, dass entschuldigt wird, dass beständig drüber geredet wird und vertraulich. Diese Dinge sollten also kein Gesprächsthema sein, denn, so sagt Paulus, das geziemt sich nicht für die Heiligen. Das geziemt sich für die Heiligen, wenn man nicht wenn es nicht genannt wird, genau. Es ist angemessen für Nachfolger Jesu. Und dann nennt Paulus drei Dinge, die mit dem Reden zusammenhängen. Unanständigkeit. Machen wir einen weiter. So. Unanständigkeit, meint Schändlichkeit, Hässlichkeit, hässliche Redensarten. Also grobe Verletzung des Liebesgebots. Albernes Geschwätz meint törichtes, dummes Reden. Witzelei meint Possenreißerei, Späße machen, insbesondere auf Kosten von anderen. Ja, wenn die anderen dran glauben müssen, dann ist es ja einfach, ne? Die Zunge ist auch für uns eine wirklich gefährliche Waffe. Und manchmal musste ich auch um Vergebung bitten für unbedachte Worte, die ich gemacht hatte. Kennt ihr vielleicht auch. Diese Dinge geziemen sich nicht für Nachfolger. Sie sind nicht angemessen. Aber Paulus, und das ist das Wunderbare, er hört nicht bei diesen Hindernissen auf. Er zeigt uns ein Kontrastprogramm. Und das Kontrastprogramm sagt, pass auf, wenn du ein Nachfolger Jesu sein willst, dann habe ich ein gutes Kontrastprogramm für dich, anstatt dieser Dinge. In drei Worten, stattdessen aber Danksagung. Das ist doch ein tolles Kontrastprogramm, oder? Dankbarkeit zeigt unsere Identität als in Christus. Dankbarkeit zeigt, wer wir sind, was wir in Jesus haben. Dankbarkeit zeigt, dass wir authentisch leben. Nachfolger Jesu können nicht leben ohne Dank. Das ist so wie der Vogel ohne Flügel oder das Auto ohne Motor. Dankbarkeit und Jesus nachfolgen, das gehört untrennbar zusammen. Was können wir mitnehmen von diesem zweiten Punkt? Erstens, Dankbarkeit ist ein Kontrastprogramm zu den Maßstäben der Welt. Denn Dankbarkeit ist heute nicht mehr selbstverständlich. Da wird eher gelebt, nimm es dir und am besten gleich und alles. I want it all and I want it now. Freddie Mercury. Und erst recht in reichen Ländern wie in unserem. Und deshalb ist es uns in der Erziehung auch so wichtig, dass unsere Kinder Danke sagen, wenn sie etwas geschenkt bekommen. Dankbarkeit liegt uns Menschen nicht im Blut. Eher denken wir, das habe ich mir ja verdient. Und das ist nur recht, dass ich das bekomme. Übrigens, der Florian hat es vorhin angesprochen auch. Bei uns im Dorf, da wurde kein Erntedankfest gefeiert, da wurde Erntefest gefeiert. Und dann ging es los mit Tanzen, Saufen und aber nicht dem Schöpfer ehren und ihm danken für das, was man hat. Es ist wichtig, dass wir als Nachfolger Jesu einen Unterschied machen. Zweitens, Dankbarkeit ist immer eine Antwort auf ein Geschenk, was wir empfangen haben. Und wir können nur dankbar sein für das Geschenk, das uns der Vater im Himmel gemacht hat. An Weihnachten denken wir wieder in besonderer Weise daran. Jesus Christus verließ den Himmel, um uns Menschen nahe zu sein, um uns auf Augenhöhe zu begegnen, um am Kreuz diesen schmachvollen Tod zu sterben, den Tod eines Schwerverbrechers, um uns die Möglichkeit zu geben, in den Himmel zu kommen, zum Vater zu kommen, ewiges Leben zu haben, Sündenvergebung zu haben, Frieden mit Gott, dem Vater zu haben. Da ließen sich noch ganz viele Dinge aufzählen. Wir können unserem Vater im Himmel nur danken für seine Gabe, für sein größtes und wunderbarstes Geschenk, seinen Sohn. Er gab uns nicht irgendein Sonderangebot, sondern das Beste, was er hatte. Wir hatten letzte Woche Christian und Theresa zum Grillen eingeladen. Das war noch ein Hochzeitsgeschenk, das wir ihnen gemacht hatten. Und ja, ich bin in Einkaufen gegangen, habe Grillgut gekauft. Das Angebot ist ja jetzt nicht mehr ganz so groß. Aber mein Blick fiel dann auf Burger im Sonderangebot. Nicht mehr ganz so lange haltbar, aber 25% reduziert. Und dachte, naja, das sieht ja ganz gut aus. Es wäre vorher abgelaufen gewesen, aber das hält sich ja dennoch etwas. Aber ich dachte, nein, ich habe es wieder zurückgelegt. Ich dachte, hey, das ist doch ein Hochzeitsgeschenk, die sollen was Gutes bekommen und nicht irgendein Sonderangebot, ist was Gescheites, ja. So nach dem Motto, nein, sie sollten was Gutes bekommen. Gott hat uns nicht mit irgendeinem Sonderangebot abgespeist. Er hat das Beste, das Liebste gegeben für uns, weil seine Liebe so groß war. Hast du dieses wertvolle Geschenk schon angenommen? Stehst du schon auf der Seite der dankbaren Nachfolger Jesu? Auf der Seite derjenigen, die von Herzen Danke sagen können für das Kreuz und auch für Ostern? Jesus ist gestorben und auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Wenn du das noch nicht von dir sagen kannst, dass Jesus in dir lebt, dann möchte ich dich heute einladen, einen Anfang zu machen. Komm auf die Seite derjenigen, die dankbar sind für das, was Jesus getan hat. Ich stehe nach dem Gottesdienst gerne für ein Gespräch bereit, wenn jemand da Fragen hat. Dankbarkeit gehört zu unserem Leben als Nachfolger Jesu untrennbar dazu. Dankbarkeit als Zeichen der Identität. Und ein letzter Punkt, Dankbarkeit als Weg zur Geisterfüllung. Und da lese ich uns die Verse 18 bis 21 aus dem 5. Kapitel. Da heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Dieser letzte Vers zum Thema Dankbarkeit im Epheserbrief, der muss im Kontext gesehen, also das ist der Vers 20, der muss im Kontext gelesen werden, der Verse 18 bis 21, denn das ist im Griechischen eine Satzkonstruktion. In Vers 18 heißt es, dass wir uns nicht vom Wein berauschen lassen sollen. Stattdessen sollen wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Und Paulus nennt dann danach vier Dinge, die eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist unterstützen. Man könnte also auch übersetzen, werdet voller Geist, indem ihr erstens zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Zweitens, indem ihr dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Drittens, indem ihr alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank sagt im Namen unseres Herrn Jesus. Und viertens, indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Also das muss als Einheit gesehen werden, nicht isoliert. Und ein Punkt davon ist Danksagung. Was können wir für uns heute mitnehmen aus diesem dritten Punkt? Erstens, ich habe es mal so formuliert, immer wieder in den geistlichen Rückspiegel schauen. Uns immer wieder daran erinnern, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und dann dafür danken. Zweitens, alle Zeit für alles danken. Wirklich für alles? Also Paulus dankte nicht für die Nöte und Schwierigkeiten an sich. Er sah tiefer. Er erkannte dankbar an, dass durch das, was er durchleben musste, durchleiden musste, Gott am Wirken war, dass er auch da in diesen Nöten drin war und dass er sogar diese Nöte zum Guten gebrauchen konnte. Alle Zeit? Ja, alle Zeit. Also ich versuche jeden Tag für meine Frau und meine Familie zu danken. Es gibt Tage, da vergesse ich es mal, aber ich versuche das morgens immer in mein Gebet aufzunehmen. Es ist gut, wenn wir Augen für die guten Dinge im Leben haben. Und was sind gute Dinge? Zunächst all die Dinge, die uns Jesus ähnlicher machen. Alle Dinge, die uns näher zu Jesus hinziehen. Aber auch alle Alltagsdinge. Die gute Traubenernte, die gute Äpfelernte, das Wasser in Graz, das schmeckt mir sehr gut. Ich kann jeden Tag aus der Leitung trinken, das ist wunderbar. Da können wir wirklich dankbar sein dafür. Denn auch durch diese Dankbarkeit für die Kleinigkeiten kommen wir näher zu unserem Herrn hin. Drittens, wir dürfen Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus danken. Nur durch Jesus dürfen wir uns Gott nahen. Nur durch Jesus dürfen wir Gott unseren Vater nennen. Nur durch Jesus erreicht unser Dank den Vater. Wenn wir als Nachfolger Jesu nicht mehr egoistisch alles selbstverständlich nehmen, sondern froh erkennen und anerkennen, was Gott uns alles geschenkt hat, Klammer auf, insbesondere in Jesus, dann gewinnt Gottes Geist Raum in unserem Inneren. Der Satz ist so lang, ich lese ihn nochmal. Wenn wir als Nachfolger Jesu nicht mehr egoistisch alles selbstverständlich nehmen, sondern froh erkennen und anerkennen, was Gott uns alles geschenkt hat, insbesondere in Jesus, dann gewinnt Gottes Geist Raum in unserem Inneren. Also Dankbarkeit als Weg zur Geisterfüllung. Dankbarkeit ist ein wichtiges Thema in der Bibel und es sollte ein zentrales Thema auch in unserem Leben sein. Wir haben heute anhand des Epheserbriefes nur einen kleinen Einblick in dieses große Thema bekommen. 3 Punkte. Erstens, Dankbarkeit als Ausdruck der Verbundenheit. Denkt an das Seil. Dank dem Herrn für deine Glaubensgeschwister. Zweitens, Dankbarkeit als Zeichen der Identität. Dankbarkeit gehört untrennbar zu uns als Nachfolger Jesu dazu. Es ist ein absolutes Kontrastprogramm zu den Maßstäben dieser Welt. Und drittens, Dankbarkeit als Weg zur Geisterfüllung. Wer dankt, der richtet den Blick von sich weg hin zu Jesus. Und dadurch gewinnt Gottes Geist mehr Raum in seinem Leben. Was soll dein Leben prägen? Was soll deine Visitenkarte sein? Lass es die Dankbarkeit sein. Klammer auf, auch die Liebe, den Glauben, Jesus, das, was vorhin genannt wurde. Also Dankbarkeit, die Visitenkarte des Christen. Amen. Ich bete noch. Ja, Jesus, danke, dass wir danken können. Danke, dass du auf die Erde gekommen bist, um unser größtes Problem, das größte Problem der Menschheit zu lösen, nämlich diese Trennung vom Vater, die ewige Trennung. Wir haben es vorhin im Abendmahl gefeiert und das ist wunderbar, dass du uns nicht allein hier auf diese Welt gestellt hast, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen, auf dem Weg zu dir und mit dir. Und ich danke dir dafür und bitte dich auch zugleich, dass wir die Dankbarkeit nicht verlieren, dass wir für unsere Glaubensgeschwister wirklich danken können, für die Gemeinschaft, die wir denn jetzt auch noch genießen dürfen. O Herr, gib du uns immer mehr ein dankbares Herz, ja, auch für das, was du getan hast und ja, für das, wer du bist. Hilf uns bitte, das zu sehen und darin zu wachsen. Amen.